Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir das 13. Kapitel des Johannesevangeliums erreicht. Diesmal geht es um die zweite Hälfte dieses Kapitels. Zur Erinnerung, Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen, um gemeinsam mit ihnen das Passafest zu feiern. Zum letzten Mal, denn seine Gefangennahme und seine Hinrichtung am Kreuz stehen unmittelbar bevor. Wie aus den anderen Evangelien zu erfahren ist, bekommt Jesus von einem Jerusalemer Bürger einen größeren Raum im Obergeschoss eines Hauses zur Verfügung gestellt, um dort mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern. Jesus nimmt dies zum Anlass, dem Passamahl eine zusätzliche Bedeutung zu geben. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des christlichen Abendmahls. Das Johannesevangelium ist das einzige der vier Evangelien, das nicht über die Einsetzung des Abendmahls berichtet. Dafür wird hier ausführlich die Abschiedsrede wiedergegeben, die Jesus offenbar direkt vor und während der Feier des Passamahls an seine Jünger richtet. Diese Abschiedsrede umfasst die Kapitel 13 bis 17. Im 13. Kapitel des Johannesevangeliums beginnt die sogenannte Abschiedsrede Jesu an seine Jünger. Vor dem Reden allerdings fängt Jesus an zu handeln. Er übernimmt eine Aufgabe, die man in damaliger Zeit, wenn möglich, von einem Diener oder Sklaven erledigen lässt. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Für uns heute ein eher befremdliches Ritual. Aber eine Wohltat für Menschen, die barfuß in Sandalen auf nicht asphaltierten Wegen unterwegs waren. Und die außerdem beim Essen nicht auf einem Stuhl sitzen und ihre Füße unter dem Tisch verstecken können, sondern die auf Sitzpolstern mit abgestütztem Kopf zu Tische liegen. Einer der Jünger, Simon Petrus, wehrt sich zuerst dagegen, von Jesus, dem Sohn Gottes, die Füße gewaschen zu bekommen. Doch Jesus antwortet ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.« Und er fügt hinzu, »Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein.« Diesen Bibelvers habe ich eben nach der Elberfelder Bibel zitiert, weil sie besser verständlich macht, was Jesus offenbar zum Ausdruck bringen möchte. Nämlich, dass ein Mensch bei einer geistlichen Wiedergeburt sozusagen von Kopf bis Fuß reingewaschen wird, wie beim Besuch in einem Badehaus. Aber im Alltag begeht praktisch jeder von uns die eine oder andere Sünde, so wie man sich bereits auf dem Rückweg vom Badehaus gleich wieder die Füße schmutzig macht. Deshalb ist immer wieder eine Reinigung von den Sünden nötig, so wie man sich bei der Ankunft zu Hause noch einmal kurz die Füße wäscht. Die Bereitschaft Jesu, seinen Jüngern die Füße zu waschen, soll ihnen aber auch als Vorbild dienen. Ausdrücklich sagt Jesus, und jetzt zitiere ich aus der letzten Passage der vorigen Sendung, »Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat.« Und dann fügt Jesus hinzu, Vers 17, »Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr's tut.« Auf gut Deutsch, Jesus empfiehlt seinen Jüngern und damit auch denen, die ihm heute nachfolgen, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Natürlich, es gibt Angenehmeres. Und es fordert von dem, der es tut, eine gewisse Demut. Aber was meint Jesus ganz konkret? Sicher will er uns nicht alle zu Fußpflegerinnen und Fußpflegern machen. Nun, ich denke, es ist das gemeint, was Paulus im Galaterbrief so beschreibt. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das heißt, wenn ein Glaubensbruder bzw. eine Glaubensschwester sündigt, sollen wir ihm oder ihr dabei helfen, die Sünde wieder loszuwerden. Wenn es sich um eine schwere Sünde handelt, kann es auch darum gehen, diesen Sünder oder diese Sünderin in die Gemeinschaft der Christen zurückzuholen. Das kann aber nur gelingen, wenn derjenige, der ihm oder ihr dabei hilft, sich nicht selbst an der Sünde dieser Person ergötzt oder auf die betreffende Person herabblickt. Jemanden fertig zu machen, zu kritisieren und sich mit gerümpfter Nase von ihm abzuwenden wie von stinkenden Füßen, das ist nicht der richtige Weg. Macht es so, wie ich es euch vorgemacht habe, empfiehlt Jesus seinen Jüngern. Und er fügt eben hinzu, selig seid ihr, wenn ihr's tut. Dieser kurze Zusatz ist für mich Grund genug, auf meine eigene Gemeinde zu sehen und zu fragen, haben wir eigentlich genügend Leute, die bereit sind, anderen im übertragenen Sinn die Füße zu waschen? Die liebevoll auf Menschen zugehen können, sie auf ihre Sünden hinweisen und ihnen dann dabei helfen, davon loszukommen? In den meisten Gemeinden gibt es Christen mit wunderbaren Talenten. Die einen sind hervorragende Redner, die anderen ehren Gott durch ihre Musik. Und wieder anderen gelingt es, die Herzen von Kindern und Jugendlichen zu erreichen. Aber Leute, die bereit sind, anderen die Füße zu waschen, die sind oft Mangelware. Selbstverständlich sollte man auch darauf achten, sich selbst regelmäßig die Füße zu waschen. Natürlich meine ich das wieder sinnbildlich, wobei echtes Füßewaschen natürlich auch nicht schaden kann. Vorhin habe ich davon gesprochen, dass die geistliche Wiedergeburt mit einem Vollbad vergleichbar ist, das einen von Kopf bis Fuß reinigt. Aber allein schon, wenn man vom Badehaus kommend nach Hause zurückkehrt, kann es nötig werden, sich noch einmal die Füße zu waschen. Sprich, Gott um Vergebung der Sünden zu bitten. In Psalm 139 wird sehr eindrücklich beschrieben, wie sich ein glaubender Mensch, der nicht nur andere, sondern auch sich selbst im Blick behält, wie dieser Mensch sich an Gott wendet. Er betet zu ihm, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Fußwaschung der Jünger, sie findet offenbar in jenem Raum statt, in dem sie sich versammelt haben, um gemeinsam das Passahmahl einzunehmen. Ausdrücklich erwähnt wird das im Johannesevangelium nicht, aber bereits in Vers 11 war zu lesen, dass Jesus den Verrat durch Judas andeutet. Im Matthäusevangelium wiederum wird berichtet, wie Judas während des Passahmahls als künftiger Verräter von Jesus entlarvt wird. Also haben die Fußwaschung und das Passahmahl offenbar direkt hintereinander stattgefunden. Die Atmosphäre dabei dürfte allerdings eher gedrückt gewesen sein. Mit bangem Herzen blickten die Jünger auf das, was auf sie selbst und vor allem auf Jesus zukommen sollte. In unserem Bibeltext komme ich jetzt zu Vers 18. Er knüpft an die Aufforderung Jesu, bereit zu sein, anderen Leuten im übertragenen Sinne die Füße zu waschen. Jesus fügt nun hinzu, das sage ich nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Mit anderen Worten, wer zu den Erwählten gehört, wird bereit sein, anderen die Füße zu waschen. Aber einer, der mit mir am Tisch sitzt und das Brot mit mir teilt, will keine Füße waschen, sondern tritt mich mit Füßen. Vers 18 ist somit offenbar eine weitere Ankündigung, dass einer der Jünger, nämlich Judas Iskariot, Jesus verraten wird. Judas wird von Jesus nicht zu denen gezählt, die erwählt sind. Das bedeutet keineswegs, dass er niemals eine Chance gehabt hätte, ein treuer Nachfolger Jesu zu werden. Vers 18 sagt lediglich aus, dass Judas bis zu diesem Zeitpunkt nie dazugehört hat. Anders ausgedrückt, er ist kein verlorenes Schaf, das zuvor seinem Hirten ausgebüxt ist, sondern er hat nie zur Herde dazugehört, und zwar, weil er es nicht wollte. Der folgende Vers macht deutlich, warum Jesus den Verrat durch Judas überhaupt im Voraus zur Sprache bringt. Das geschieht nicht, um Judas bloßzustellen, sondern Jesus erklärt, jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Die Jünger sollen also darauf vorbereitet sein, dass es zu diesem Verrat kommen wird. Jesus möchte nicht, dass sie wie ein Kaninchen vor der Schlange erstarren, wenn einer von ihnen das Ungeheuerliche tut und den Feinden Jesu dabei hilft, ihn ans Kreuz zu liefern. Ja, wenn dieser Verrat geschieht, sollen die Jünger nicht verzweifeln, sondern im Gegenteil. Sie sollen sich daran erinnern, dass Jesus diesen Frevel vorausgesagt hat und fest daran glauben, dass er es ist, wie es im Bibeltext ausgedrückt wird. Er, der Sohn Gottes, der Messias. Verrat von innen heraus, Verrat aus den eigenen Reihen, eine schlimme Sache, die eine enge Gemeinschaft, wie die Jünger es waren, demoralisieren kann. Ja, ein solcher Verrat kann eine Gemeinschaft sogar zerstören, weil von nun an einer dem anderen misstraut. Da werden ganz normale Verhaltensweisen plötzlich als Anzeichen dafür gedeutet, dass mit dieser oder jener Person etwas nicht stimmen kann. Vielleicht auch ein Verräter? Was in manchen christlichen Gemeinden heutzutage passiert, ist vielleicht nicht unbedingt mit Verrat gleichzusetzen. Aber häufig kommt die Gefahr ebenfalls von innen. Wenn etwa Sünde innerhalb der Gemeinde einfach so hingenommen wird, als sei sie das Selbstverständlichste auf der Welt, dann kann das die Gemeinde von innen her zersetzen. Auch das äußere Erscheinungsbild leidet darunter. Eine Gemeinde, deren Mitglieder zerstritten sind, die in wichtigen geistlichen Belangen Uneinigkeit zeigen oder die an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten sind, eine solche Gemeinde verliert ihre Anziehungskraft und sie wird in der Bedeutungslosigkeit versinken. Wichtig ist es, solche Gefahren wahrzunehmen und bei Zeiten gegen sie anzugehen. Ich erinnere noch einmal daran, dass es in jeder Gemeinde genügend von diesen Fußwäscherinnen und Fußwäschern geben sollte, die darauf achten, dass die Gemeinde nicht Schiffbruch erleidet. Ich komme zu Vers 20. Hier wird Jesus mit den Worten zitiert: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Alle 12 Jünger, auch Judas, wurden von Jesus ausgesandt, um die Botschaft vom kommenden Reich Gottes zu verkündigen und Kranke zu heilen. Aus den Jüngern wurden also Ausgesandte, griechisch Apostel. Im Matthäusevangelium heißt es zum Beispiel: Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Diese Phase des Ausgesandtseins liegt bereits hinter den Jüngern. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung die Jünger erneut aussendet. Und dann nicht nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, sondern dann wird das Motto lauten: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Dieser sogenannte Missionsbefehl hat Gültigkeit für alle Christen bis auf den heutigen Tag. Erstaunlich ist übrigens, dass Judas Iskariot zum ersten Missionstrupp dazugehörte. Und es ist nichts darüber bekannt, dass seine Botschaft an die Menschen nicht angekommen wäre. Die Botschaft konnte also ihre Wirkung entfalten, obwohl sich der Botschafter später abwandte und zum Verräter wurde. Das bedeutet, ein aufrichtiger Botschafter Gottes ist sicher eine große Hilfe bei der Weitergabe des Glaubens. Aber gerettet werden Menschen letztlich dadurch, dass sie Gottes Wort in ihr Herz aufnehmen. Ich lese weiter ab Vers 21. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, »Herr, wer ist's?« Jesus antwortete, »Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe.« Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, »Was du tust, das tue bald.« Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, »Kaufe, was wir zum Fest nötig haben«, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er, Judas, nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Soweit die Verse 21 bis 30. Eine menschliche Tragödie hat sich hier abgespielt. Gerade jetzt, wo es auf den Zusammenhalt der Jünger ankommt, weil die Todesstunde Jesu immer näher rückt, ausgerechnet jetzt wurde einer der Jünger als Verräter entlarvt. Ich stelle mir vor, wie förmlich eine Schockwelle durch den Raum ging, als Jesus davon sprach. Dann herrschte eine gewisse Verunsicherung. Offenbar war Judas ein guter Schauspieler, denn keiner von den Jüngern hatte konkret ihn in Verdacht gehabt. Selbst als Jesus zu ihm sagte, »Was du tust, das tue bald«, dachten alle erst an etwas völlig anderes, was zu tun sein könnte. Dann trafen sich die Blicke von Simon Petrus und dem ominösen Jünger, den Jesus lieb hatte. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Johannes, den Verfasser des Johannesevangeliums, der hier aus lauter Bescheidenheit seinen Namen verschweigt. Der Blick, den Simon Petrus ihm zuwarf, bedeutete, »Los, frag unseren Meister, wer der Verräter ist.« Und dann reichte Jesus seinem Verräter den Bissen Brot, und dieser verließ fluchtartig die Versammlung. Und es war Nacht. Mit diesen Worten endet der Bericht über diese Tragödie. Die Nacht, die Judas umfängt, wir wissen, dass er sich später selbst tötet, steht im krassen Gegensatz zu der Geste Jesu. Ein Gastgeber, der einem seiner Gäste einen eingetunkten Bissen Brot reichte, machte ihn dadurch eigentlich zum Ehrengast. Aus meiner Sicht ist das in diesem Fall ein Zeichen dafür, dass Jesus die Tür für Judas weiter offen hält. Der Bissen Brot ist ein Zeichen der Freundschaft und nicht der Feindschaft. In Vers 27 unseres Bibeltextes heißt es, dass der Satan in Judas fuhr. Das hört sich so an, als ob er sich aus heiterem Himmel seiner bemächtigt hätte. Wir wissen jedoch, dass das nicht stimmt. Aus den anderen drei Evangelien ist zu erfahren, dass Judas mit den religiösen Führern des Volkes einen Deal ausgehandelt hatte. Gegen Bargeld verpflichtete er sich, Jesus an sie zu verraten. Also, dass der Satan laut unserem Bibeltext in Judas fuhr, ist zwar richtig, hat aber eine Vorgeschichte. Und ich denke, das entspricht vielmehr der Taktik des Teufels. Nach und nach zieht er einen Menschen auf seine Seite, bis er dann die Macht über ihn ergreifen kann. Das jedoch bedeutet, dass der betreffende Mensch aufgefordert ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Anders ausgedrückt, Gott schickt niemanden in die Hölle, der sich nicht selbst dem Machtbereich des Teufels ausgeliefert hat. Judas hat nach meiner Überzeugung mehrere Gelegenheiten bekommen, von seinem falschen Weg umzukehren. Der Bissen Brot, der ihm von Jesus gereicht wurde, war eine freundliche Einladung dazu. Und selbst später, als Jesus tatsächlich verraten und gefangen genommen wird, sagt er zu Judas, »Mein Freund, dazu bist du gekommen?« Sehen Sie, Gott hat dem Menschen, als er ihn schuf, mit einer ungeheuren Entscheidungsfreiheit erschaffen. Wenn jemand sagt, dass er Christus annehmen möchte, dann sagt Gott, »Schön, dass du dich so entscheidest. Ich bin damit einverstanden.« Aber wenn jemand Christus ablehnt, wie Judas es getan hat, dann wird das auch von Gott akzeptiert. Zurück zu unserem Bibeltext. Nachdem Judas den Raum verlassen hat, herrscht sicher eine gedrückte Stimmung. Andererseits trägt der Ernst der Lage dazu bei, dass Jesus seinen Jüngern nun verschiedene Gedanken anvertrauen kann, die sozusagen eine besondere geistliche Aufnahmebereitschaft voraussetzen. Ich lese weiter ab Vers 31. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Jesus scheint hier einerseits auf das zu blicken, was schon bald geschehen wird. Jesus wird am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben, am dritten Tag auferstehen und schließlich zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren. Andererseits blickt Jesus auf das, was bis zu diesem Zeitpunkt schon geschehen ist. Auch durch seinen Dienst auf der Erde hat Jesus seinen Vater verherrlicht und der hat sich zu ihm bekannt. Vers 33. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Hier deutet Jesus wohl an, dass sein Tod am Kreuz mit dem Tod eines anderen Menschen nicht vergleichbar ist. Das liegt daran, dass Jesus die Sünden aller Menschen auf sich nimmt und eine Zeit der absoluten Gottesferne durchleidet. Die Evangelien berichten darüber, dass er am Kreuz hängend verzweifelt ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Was da geschieht, lässt sich mit unseren Maßstäben von körperlichen und seelischen Schmerzen überhaupt nicht beschreiben. Worte mit besonderem geistlichen Tiefgang habe ich vorhin gerade angekündigt, und das meine ich auch so. Doch trotzdem scheint Jesus mit den beiden folgenden Versen die Jünger daran hindern zu wollen, dass sie sich zu sehr auf geistliche Höhenflüge begeben. Denn er sagt zu ihnen: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine Lektion, die viele christliche Gemeinden noch lernen müssen. Natürlich kommt es in der Gemeinde auf eine gesunde biblische Lehre an. Natürlich sollten die Veranstaltungen und Angebote so gestaltet werden, dass sich auch außenstehende Leute davon angezogen fühlen. Aber insgesamt gesehen wirkt nichts anziehender auf andere Menschen als eine Gemeinde, in der eine aufrichtige Liebe herrscht. Aufrichtige Liebe hat nichts zu tun mit einem aufgesetzten Lächeln und stets frommen Worten auf den Lippen. Das stößt andere Leute eher ab. Gefragt sind vielmehr die vorhin schon erwähnten Fußwäscherinnen und Fußwäscher, die demütig, aber tatkräftig zupacken und anderen Menschen dabei helfen, mit Gott in Kontakt zu bleiben bzw. zu kommen. Dazu möchte ich Ihnen gern etwas aus meinem eigenen Leben erzählen. Mein Vater starb, als ich selbst noch nicht ganz erwachsen war. Um meine Mutter und meine Schwester zu unterstützen, musste ich schon früh arbeiten gehen und wohnte in dieser Zeit bei zwei Tanten und einem unverheirateten Onkel. Die beiden Tanten gehörten zu zwei unterschiedlichen christlichen Gemeinden, während mein Onkel nichts vom Glauben hielt und öfter mal zu tief ins Glas schaute. Sonntags stand er meistens erst zum Mittagessen auf, also nachdem die beiden Tanten bereits aus dem Gottesdienst gekommen waren. Am Mittagstisch schnatterten die beiden Frauen dann fröhlich über alles, was in den beiden Gemeinden in der zurückliegenden Woche vorgefallen war. Alle menschlichen Missgeschicke und Gemeinheiten kamen auf den Tisch. Mein Onkel schwieg dazu. Viele Jahre später erkrankte mein Onkel schwer und es stand nicht gut um ihn. Da fragte mich die eine Tante unter Tränen: Kannst du mir sagen, warum er partout kein Christ werden möchte? Am liebsten hätte ich ihr damals gesagt, dass ihr Verhalten möglicherweise dazu beigetragen hat, meinen Onkel auf Distanz zu halten. Denn das Bild, das er von den Gemeinden der beiden Tanten mitbekommen hat, war alles andere als positiv. Wie schreibt doch der Apostel Paulus so schön im Galaterbrief: Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Von einer völlig anderen Verhaltensweise in einer christlichen Gemeinde weiß übrigens der frühkirchliche Schriftsteller Tertullian zu berichten. Er schreibt, dass die römische Regierung über die Frühkirche beunruhigt war. Die Christen nahmen zahlenmäßig sprunghaft zu. Doch weil sie den Kaiser nicht verehren wollten, dachten die Römer, dass sie abtrünnig seien. Deshalb wurden Spione in die christlichen Versammlungen geschickt. Und die berichteten etwa Folgendes: Diese Christen sind seltsame Leute. Sie treffen sich in einem leeren Raum zum Gottesdienst. Sie haben kein Bild von ihrem Gott dastehen. Sie reden von einem gewissen Jesus, der abwesend ist, aber den sie jederzeit zurückerwarten. Und noch etwas fällt auf: Wie sie diesen Jesus lieb haben und mit wie viel Liebe sie sich gegenseitig begegnen. In unserem Bibeltext aus Johannes 13 erreichen wir nun den letzten Abschnitt. Simon Petrus scheint noch über die Ankündigung Jesu nachzudenken, dass er dorthin gehen werde, wohin ihm niemand folgen kann. Dazu lese ich weiter ab Vers 36. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Petrus es ehrlich meint mit seiner Ankündigung, Jesus überall hin nachfolgen zu wollen. Aber Jesus sieht die Sache realistischer. Er weiß, dass er seinen Weg ans Kreuz letztendlich alleine gehen muss. Ja, selbst in einer weitaus ungefährlicheren Situation davor wird Petrus straucheln und seinen Herrn verleugnen. Aber das ist für Jesus kein Grund, den überaus selbstbewussten Petrus zurechtzuweisen oder ihm, wie man so schön sagt, die Flausen aus dem Kopf zu treiben. Jesus scheint in ihm bereits denjenigen zu sehen, der zu einer der wichtigsten Personen in der noch jungen Christenheit wird und der später für seinen Herrn sogar als Märtyrer in den Tod geht. Auch dem nächsten Kapitel im Johannesevangelium, also Kapitel 14, möchte ich zwei Sendungen widmen. Zuerst geht es dort im Bibeltext um die besondere Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater und was das für ihn selbst, aber auch für die Christen bedeutet. Also herzliche Einladung an Sie, durch die Bibel wieder einzuschalten. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.